Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So ist es. Willkommen an diesem Montagmittag. Während wir hier vergangene Nacht selig geschlummert haben, da hat sich das amerikanische Fernsehpublikum vor den Bildschirmen versammelt, um das Super Bowl-Finale anzusehen. Und wenn von Amerika die Rede ist, dann meint der diesjährige Pop-Act Bad Bunny damit längst nicht nur die USA.
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana.
Wir lassen uns gleich nochmal ausführlicher von den Super Bowls berichten. Es ist das sportliche Großereignis des Jahres in den USA. Die Rede ist natürlich vom Super Bowl. Das Finale der National Football League verfolgten auch in diesem Jahr wieder um die 200 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, denn das Event bietet mittlerweile viel mehr als nur Spitzensportleistung. Auch popkulturell hat der Super Bowl in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, vor allem durch die Halbzeitshow. Der Main Act war in diesem Jahr Bad Bunny und im Trailer für die Show hatte er schon versichert, ganz Amerika zum Tanzen zu bringen.
Hey, dime cómo le va pa olvidarte. Hay un paso nuevo que quiero enseñarte. En la noche ya ni puedo dormir. Lo que hago es soñarte.
No, no me puedo.
Gegen 4 Uhr nachts unserer Zeit ging das Endspiel der New York Patriots gegen die Seattle Seahawks dieses Jahr zu Ende. Für uns hat meine Kollegin Lara Keilbart das Spektakel verfolgt. Hallo Lara.
Hallo.
Warum ist eigentlich dieser Super Bowl so unendlich wichtig geworden für die Popkultur?
Naja, weil es halt so viele Menschen erreicht mit diesen tollen Halbzeitshows, die in den letzten Jahren immer aufwendiger und immer spektakulärer geworden sind. Wir haben große Stars und Legenden der Musikindustrie, die oft als ungewöhnliche Duette oder Supergroups aufgetreten sind. Michael Jackson, Phil Collins, U2, Rolling Stones, Prince und Bruce Springsteen. Wir erinnern uns zum Beispiel auch an den Skandal um Justin Timberlake und Janet Jackson 2004, die Wardrobe Malfunction, wo er ihr ein Stück des Outfits an einer sehr prekären Stelle abgerissen hat.
Nipplegate.
Ja, genau. Und das hat sich auch in den letzten Jahren zu einem Event irgendwie gemausert, dass fast ausschließlich Künstlerinnen of Color als Main Act auftreten, was natürlich in den USA schon ein wichtiger Punkt ist, vor allem, weil es produziert wurde von Jay-Z. 2021 gab es zum Beispiel nochmal einen ganz wichtigen Moment. Da hat Amanda Gorman, die ja so eine junge Lyrikerin ist, ein Gedicht vorgetragen, in dem sie 3 Personen aus der Zivilbevölkerung für Engagement während der Covid-Pandemie gedankt hatte. Und letztes Jahr, Kendrick Lamar, die Performance hat auf YouTube mittlerweile über 160 Millionen Klicks. Also das ist schon einfach ein wichtiger Meilenstein der Popkultur des Jahres auch.
Und die Live-Übertragung ist auch eine begehrte Werbeplattform, klar. Die Kosten für einen Spot von gerade mal 30 Sekunden liegen inzwischen bei über 8 Millionen US-Dollar. Gab es bei diesen Werbespots in diesem Jahr irgendwas Relevantes oder Besonderes?
Also in der Regel sind das ja sehr aufwendige Videos oder Kurzfilme mit ganz großen Filmstars und vor allem die Filmtrailer für Blockbuster sind immer sehr heiß erwartet. Da gab es zum Beispiel jetzt was seit 16 Jahren nicht mehr passiert ist, denn die Marvel-Superhelden haben keinen Trailer bekommen. Das hat die Fans natürlich im Vorfeld total geschockt, weil die da immer ihre großen Events angekündigt haben. Also das ist ausgefallen. Im Vorfeld gab es dann bereits so Teaser oder Filmchen, die schon veröffentlicht wurden. Zum Beispiel Melissa McCarthy hat für Elf Kosmetik im Stil einer spanischen Telenovela Spanisch lernen müssen, weil sie natürlich in Voraussicht auf Bad Bunny kein Spanisch versteht. Genauso also Owen Wilson, der für spanische Sender, die FIFA-Weltmeisterschaft übertragen, also auch Fußball, aber das europäische erst, musste auch Spanisch lernen in diesem Spot. Und dann gibt es noch Redfin Mortgage, also eigentlich eine Investment-Immobilienfirma, die für mehr nachbarschaftlichen Zusammenhalt geworben hat. Also das ist schon ganz interessant. Natürlich gab es noch jede Menge mehr mit Stars wie Emma Stone oder Brad Pitt und George Clooney, aber die haben eher so konventionelle Werbung gemacht.
Mhm. Ja, du hast jetzt Bad Bunny auch schon mehrfach zitiert, um den drehte sich ja doch so ziemlich alles in dieser Halbzeitshow. Warum nochmal genau, vielleicht setzt du uns nochmal ganz kurz ins Bild, inwieweit von Bad Bunny, diesen Künstler, ja doch durchaus auch politische Statements erwartet wurden.
Genau, Bad Bunny heißt ja bürgerlich Benito Antonio Martinez Ocasio und kommt aus Puerto Rico. Und macht so musikalisch irgendwas zwischen Latin Rap und Reggaeton, also schon auch sehr tanzbare Musik, sehr moderne Musik und singt fast ausschließlich auf Spanisch und hatte 2025 mehr Streams auf Spotify als alle anderen Künstlerinnen, mehr als Taylor Swift, mehr als Billie Eilish, also wirklich ganz oben gerade, hat auch vor kurzem erst den Grammy für das Album des Jahres gewonnen und hat bei der Dankesrede ganz eindeutig Stellung bezogen, hat Ice Out gesagt und auch nochmal für mehr Zusammenhalt und Liebe sich eingesetzt. Und es ist schon sein zweiter Auftritt tatsächlich beim Super Bowl. Er war 2020 schon mal Special Guest von Shakira und Jennifer Lopez und ist aber der erste Latino-Solo-Künstler, der als Main Act auftritt und hat im Vorfeld dann auch gesagt, this is for my people, my culture, our history. Also auch da, das ist schon so ein bisschen, diese politische Sache ist damit drin, dass er über das Puerto-Ricanische spricht. Und er hat sich seit 2017 sehr kritisch öffentlich gegen Donald Trump ausgesprochen, weil 2017 gab es diesen großen Hurricane, der vor allem Puerto Rico getroffen hat, und da hat sich Donald Trump nicht besonders gut und hilfreich gezeigt, und das hat er damals kritisiert. Und bei der weltweiten Tour, die er 2025 gemacht hat, hat er die USA extra ausgelassen wegen der Bedrohung für seine Fans durch die ICE-Agenten, also schon sehr aufgeladen alles.
Lara, jetzt haben wir so richtig so eine Art Vorgeplänkel für die eigentlich entscheidende Frage. Du warst wach, du hast es gesehen. Was gab es am Ende zu sehen und wie waren die Reaktionen darauf?
Also der Auftritt war schon was Besonderes. Es geht schon mit einem Bühnenbild los. Letztes Jahr war es ja bei Kendrick Lamar eher, ja, ein bisschen simpel, modern, mit ein bisschen Licht. Dieses Mal gab es ein richtiges Bühnenbild mit einem Zuckerrohrfeld und einer kleinen Story mit einem Pärchen von Antrag und Heirat. Und die Geschichte von Puerto Rico wurde auch ein bisschen damit aufgegriffen. Singt er auch in seinen Songs drüber, als ursprüngliche Rohstoffkolonie für das Zuckerrohr zum Beispiel. Er singt auch die Infrastrukturprobleme seit dem Hurricane 2017. War aber trotzdem auch eine große Party. Die ganze Zeit haben hunderte Leute irgendwie in einer Choreografie getanzt miteinander und er mittendrin. Es gab zwei Gastauftritte. Lady Gaga hat kurz was gesungen, Ricky Martin hat kurz was gesungen und Bad Bunny hat tatsächlich komplett auf Spanisch gesungen. Also für alle Leute, die kein Spanisch sprechen, war das jetzt hier auch mal ein bisschen...
War auch nicht untertitelt oder sowas?
Nein, nein, also nicht in dem Stream, den ich geguckt habe. Ich habe den Original Englischen geguckt. Da war keine Untertitelung dabei. Und ganz wichtig jetzt natürlich für uns, es gab zwei große politische Gesten. Einmal ist er zu einem kleinen Jungen hingegangen, der vor einem Fernseher saß und Bad Bunny beim Grammy geguckt hat und hat ihm die Grammy-Trophäe überreicht. Und online ging natürlich sofort die Spekulation los und viele haben gesagt, es wäre der kleine Junge, der von den ICE-Agenten, der Fünfjährige, verhaftet worden ist, Liam Conejo Ramos. Ist mittlerweile eher nicht so. Es war wohl ein Schauspielerjunge. Es könnte auch für sein eigenes jüngeres Ich stehen, aber die meisten beziehen es auf diesen fünfjährigen Jungen. Und danach gab es einen großen Fahnenzug von allen amerikanischen Ländern, also von Puerto Rico und USA natürlich, aber auch von den ganzen anderen lateinamerikanischen Ländern. Sogar Kanada wurde aufgezählt. Und er hat da so ein bisschen einfach gezeigt, dass wir alle zusammengehören und dass Amerika eben nicht nur die USA sind.
God bless America, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico.
Also Bad Bunny hier im Original. Und Lara, vielleicht noch mal ganz kurz, wie waren denn die Reaktionen beim Publikum, aber vielleicht auch im Netz?
Also vor Ort im Stadion sind die Leute ausgerastet, haben auf der Tribüne mitgetanzt, waren wirklich begeistert von dieser Inszenierung und der Show. Und online war es auch überwiegend positiv, auf Blue Sky Nummer 1 Trend. Und alles, was ich gelesen habe, war positiv. Und die Leute fanden das ergreifend teilweise und sehr emotional. Und natürlich, Donald Trump hat auch einen Post abgesetzt auf seiner eigenen Plattform und hat gesagt, das ist schrecklich, die schlechteste Halbzeitshow aller Zeiten. Aber das war ja zu erwarten, dass er das nicht gut findet.
Also im Grunde noch ein Privileg. Und würdest du sagen, jetzt auch gerade im Hinblick auf die Kritik an Trump, ist das jetzt doch auch vielleicht erstmal wieder so ein vorläufiger Höhepunkt gegen Trump beziehungsweise anti-ICE-mäßig? Also sind das jetzt, wenn man jetzt aus popkultureller Sicht schaut, ist das schon nochmal wieder so ein neuer Meilenstein, oder?
Ja, also nach diesen ganzen Benefizkonzerten für die Familien der beiden ermordeten Menschen, nach den zahlreichen Anti-ICE-Songs wie von Bruce Springsteen und vielen anderen und den Statements von KünstlerInnen bei zum Beispiel den Grammys und anderen Sachen, ist das jetzt tatsächlich so ein Höhepunkt, weil es einfach die meisten Leute erreicht. Also selbst Leute, die halt sonst mit Musik eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern einfach nur Football-Fans sind, schauen sich wahrscheinlich das an. Und erreicht dadurch halt auch das ganze Land, kann die Proteste mit neuer Energie versorgen, die sich jetzt bestätigt fühlen, zelebriert aber auch wirklich das Verbindende, die Gemeinschaft, nicht das Trennende. Also es ist jetzt keine Anti-Trump in dem Sinne, sondern es ist eine Pro-Gemeinschaftsbotschaft, die da mitkommt, dass wir alle zusammengehören. Und das ist vielleicht auch viel stärker und kann noch mal mehr aktivieren. Natürlich ist jetzt die Bevölkerung und die Spitzenpolitikerinnen vor allem der Demokratischen Partei der USA gefragt. Und ein erstes Indiz, ob das jetzt wirklich irgendwie was alles bringt, sind ja dann die Midterms, diese Halbzeitwahlen. Und da wird man sehen, ob dieser ganze Protest überhaupt irgendwas gebracht hat.
Lara Kalbert hat sich für uns die Nacht um die Ohren geschlagen und sich das spektakuläre Super Bowl-Spektakel angesehen. Über die politischen Aspekte dort haben wir gesprochen. Vielen Dank, Lara.
Gerne, danke.
Das RTL-Dschungelcamp ist vorbei und Gil Oferim wurde tatsächlich zum Dschungelkönig gekrönt. Wochenlang ging es nicht nur um Ekelprüfungen oder um Gruppendynamik. Es ging vor allem um Schuld, um Wahrheit und um Glaubwürdigkeit. Und der Sieg von Gil Oferim hat diese Debatte nun nicht befriedet, sondern vielleicht nochmal verschärft. Wir müssen kurz nochmal etwas ausholen. Im Oktober 21 hatte der Musiker und Entertainer Gil Oferim in einem Instagram-Video behauptet, der Mitarbeiter eines Leipziger Hotels habe ihn sinngemäß nur einchecken lassen wollen, wenn der seine David-Sternkette abnehme. Also ein klarer antisemitischer Vorfall. Und an dieser Version hatte Gil Oferim auch lange öffentlich festgehalten. Auch wir hier im Kompressor waren damals entsetzt und haben Gil Oferim und seiner vermeintlichen Bestürzung auch ein Forum gegeben. Dann folgten also die Ermittlungen, Überwachungsvideos und auch Zeugenaussagen ergaben so große Widersprüche, dass Gil Oferim schließlich seinerseits wegen Verleumdung angezeigt wurde. Im Oktober 23 legte er dann überraschend das Geständnis ab und sagte, er habe die Unwahrheit gesagt. Oferim hatte sich diesen antisemitischen Vorfall offenbar ausgedacht und damit wirklich immensen Schaden für tatsächlich von Antisemitismus Betroffene verursacht. In den vergangenen Tagen hat Gil Oferim dann im Dschungelcamp immer wieder Zweifel gestreut. Teile des Hotel-Videomaterials hätten ja gefehlt. Er habe das Geständnis machen müssen, weil er sonst seine Kinder weggenommen bekommen hätte. Das Fernsehpublikum schluckte das alles und wählte den Mann zum König. Über den Clash von Unterhaltung, moralischer Debatte und aber auch medialer Verantwortung am Beispiel Dschungelcamp spreche ich jetzt mit der Soziologin und Popkulturexpertin Nadja Scheer-Dee. Hallo Nadja.
Hallo.
Nadja, du sagst, dieser Sieg ist paradoxerweise konsequent. Warum?
Ja, weil er einfach der ideale Kandidat für dieses Format ist, ne? Also er steht ja generell auch weniger für künstlerische Leistungen, sondern eher so für öffentliche Erregung seit Jahren schon. Und dann ist er auch einfach so ein Typ, das muss man sagen, sehr charismatisch, kann sich inszenieren. Also das ist einfach so sein Rundum-Paket und das passt dann auch in so einem Format. Und seine Karriere, die ja schon Jahrzehnte alt ist, die hat sich vor allem immer aus Aufmerksamkeit gespeist, also nicht aus Werk. Und das passt dann wieder perfekt zu einem System, das Relevanz eben nicht misst, sondern produziert. Also er hat das so Camp souverän gemeistert, ja, würde ich auch sagen, aber souverän einfach im Sinne medialer Belastbarkeit und nicht im Sinne eines künstlerischen Comebacks. Also er war da im Dschungel, genau richtig, ja. Aber der Titel Dschungelkönig adelt diese Form von Prominenz und verleiht dem auch eine Bedeutung, die sie ja außerhalb des Formats nie hatte. Also er ist ja auch jetzt nicht Bundeskanzler oder so geworden. Und ja, im Dschungel ist er jetzt König, schön und gut. Aber während seiner jahrzehntelangen Karriere hatte ich jetzt aber nie so das Gefühl, dass er da über das Stadium lauwarm hinauskam. Also es sei denn, es gab Skandale. die waren immer da und die waren auch immer sein Tanzbereich.
Jetzt ist Oheim seit Jahren eine umstrittene Figur, aber wie bewertest du es oder wie ist es zu bewerten, dass er dort im Dschungelcamp eigentlich ja wieder wenigstens in Teilen seine Version erzählen konnte?
Also das ist schon hochproblematisch und da zeigt sich auch einfach ein strukturelles Problem solcher Formate. Und RTL hat es ja auch von Anfang an geframed, ne? Also das geläuterte Opfer, das jetzt irgendwie wieder rehabilitiert werden muss. Dabei ist dieses Strafverfahren ja nicht nur ein unwichtiges biografisches Detail, sondern halt auch gesellschaftlich hochkomplex aufgeladen. Und eigentlich hätte das eine präzise Einordnung oder Begleitung verlangt. So, aber im Camp konnte Oheim jetzt darüber sprechen nochmal, wie er das so sieht, Zweifel sehen, seine frühere Erzählung nochmal reaktivieren, ohne dass eben irgendwie im Format journalistisch interveniert worden wäre. Und klar, also ich würde schon sagen, Antisemitismus spielt in Reaktionen sicher auch eine Rolle, das ist unbestreitbar. Aber entscheidend ist, das Camp wurde hier zu einem Raum, in dem eine rechtlich und faktisch umstrittene Geschichte emotional wirksam bleiben konnte. Und ich fand es in diesem Jahr nochmal spannend, weil in den Jahren vorher das Camp auch immer so ein Schutzraum war, wo man so ein bisschen abgeschottet war von den Problemen draußen und von irgendwie Debatten, die man hatte. Und jetzt hat man hier einfach so ein Fernsehbeispiel für postfaktische Tendenzen.
Aber was bedeutet das für unsere Medienkultur, wenn ein Reality-Format zu einem Ort wird, an dem solche Aussagen auch stehen bleiben dürfen, obwohl es ein abgeschlossenes Strafverfahren gibt?
Ja, da kann man sich natürlich fragen, soll man die Kirche jetzt im Dorf lassen? Das Dschungelcamp ist natürlich kein Nachrichtenformat, ne? Aber es erzeugt natürlich Realitätseffekte. Und ich finde schon, die Verantwortung kann man da als Sender nicht einfach abstreifen. Also wenn Aussagen zu einem Strafverfahren in so einem Camp erneut erzählt werden, ohne Kontext oder Korrektur, also dann gewinnt eben nicht die Faktenlage, sondern die stärkere emotionale Inszenierung. Und es gibt ja auch Opfer in der ganzen Thematik, das darf auch nicht außer Acht gelassen werden. Und wenn dann eben spätere Relativierung erreichen, dass das Publikum das kaum noch auf dem Schirm hat, dann hat man eben so ein Beispiel aus dem postfaktischen Zeitalter. Und wenn das dann eben einfach folgenlos mit der Welt geteilt wird, ohne dass es eingeordnet wird, dann ist das ein Problem.
Und welche Rolle, würdest du sagen, spielt dabei RTL, also ideologisch wie auch ökonomisch?
Ich würde schon sagen, also RTL hat das maximal ausgekreizt mit diesem Teilnehmen. Also ideologisch, indem man das Narrativ vom gefallenen Mann und möglichem Comeback offen ließ, ohne es klar einzuordnen. Und wirklich, also von Folge 1 an war das auch so der Erzählstrahl des Ganzen. Und ökonomisch, indem man eben Skandal, Polarisierung und moralische Aufladung konsequent in Quote übersetzt hat. Also der Sender profitiert davon, dass Konflikte da eskaliert sind, also auch im Camp unter den Teilnehmern. Aber es wird gar keine Verantwortung für die langfristige Wirkung übernommen. Und ja, dass Oheim jetzt gewonnen hat, das wirkt wie so eine symbolische Absolution, so nach dem Motto, ja, hat er doch toll gemacht, jetzt verdient er eine neue Chance. Aber es sind ja immer noch die offenen Fragen einfach da, die durch das Strafverfahren eigentlich geklärt waren, aber da nochmal so ins Feuer gegossen wurden. Also da ist einfach jetzt so ein symbolischer Abschluss erzeugt worden, obwohl eigentlich gesellschaftlich Differenzierung nötig gewesen wäre.
Gil Oheim ist Dschungelkönig. Die Soziologin und Popkulturexpertin Nadja Scheadé hat uns diese Nachricht eingeordnet. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Im Berliner Gorki-Theater läuft aktuell die Abschlussspielzeit von Intendantin Shamin Langhoff. Die war vor 13 Jahren angetreten, um ein postmigrantisches Theater zu machen, um also die Bühne für Perspektiven abseits der weißen Dominanzgesellschaft zu öffnen. Und dazu passt auch eine der letzten Auftragsarbeiten, die unter Langhoffs Leitung am Samstag Premiere gefeiert hat, Die Zwillinge. Ein Stück des Schauspielers und Showrunners Lamin Leroy Gibber, der mit der ARD-Serie Schwarze Früchte 2024 im Grunde den Geist des Gorki-Theaters ins erste deutsche Fernsehen getragen hat. Inszeniert hat die Regisseurin und Choreografin Joanna Tischkau und zwar erstmals einen Dramentext, sonst ist sie eher für Musik zuständig. Über den Titel des Stücks sagt Lamin Leroy Gibber als Junior Producer im Stück Folgendes.
Die Zwillinge ist kein guter Titel für einen Film. Das klingt langweilig. Das klingt blutarm. Dafür geht man nicht ins Kino.
wie die Zwillinge als Theaterstück gewesen sind, das hat sich unser Kritiker Matthias Dell angesehen. Hallo Matthias.
Hallo.
Ja, wir haben gerade in diesem kurzen Ton gehört, dass der Titel auch Titel eines Films sein soll. Um den geht's also in diesem Stück. Klingt nach einem Spiel mit vielen Metaebenen. Worum geht's?
Es gibt in der Tat einige Metaebenen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn man das so runterbricht, wie ich das jetzt mache. Die Zwillinge ist ein Stück über die Verfilmung eines Drehbuchs, das aus einer Reportage hervorgegangen ist, die Journalistin Melanie Opoku erfunden hat. Den Kern dieser erfundenen Geschichte fasst der von Gibber gespielte Junior-Producer hier nochmal zusammen.
Ich meine, dass dieser Zwillingsfall kinoreif ist, hat man ja schon während der Berichterstattung gemerkt. Aber ich muss sagen, auch für deine Reportage sehe ich irgendwann eine Verfilmung. Egal, ob das jetzt wirklich passiert ist oder nicht. Ich meine, ein schwarzer, weiß gelesener Teenager, der zum Neonazi wird und dann seine alleinerziehende weiße Mutter zusammenschlägt. Super verstörend und spannend.
Genau, und dazu kommt dann noch der Tod dieses eben schwarz, aber weiß gelesenen Zwillingsbruders. Der wurde nämlich von dem anderen, dem schwarz gelesenen Zwillingsbruder, den der Gibber auch spielt, umgebracht. Genau, und diese verschiedenen Ebenen erlauben so eine Art Verhandlung von Rassismus, von Blick auf sich selbst und wie andere den haben. In der Verfilmung wird das zum Beispiel dann ganz anders, als die Autorin Melanie sich das vorgestellt hat. Da kommt dann so eine weiße Regisseurin namens Sandra Geisler ins Spiel, gespielt von Janina Ceron. Und die denkt bei diesen schwarzen Brüdern einfach nur an sehr dumpfe Basketball-Ghetto-Klischees. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend in dieser Komprimiertheit, aber es funktioniert über die 2 Stunden gut als Spiegelkabinett von so lauter Projektion, wer hier wessen Geschichte erzählt.
Mhm. Und wenn du nochmal ganz kurz schilderst, also wie ist das Setting? Was sehen wir da? Wie ist die Bühnensituation?
Sehr bunt, muss man sagen. Das ist so eine Jahrmarktswelt. Das Gorki Studio, wo das Stück spielt, ist ja sehr, sehr klein und wird dafür aber erstaunlich gut genutzt. Bühnenbildnerin Lea Steinhilber hat da so mit ein paar Setzungen eben so einen Rummelplatz Exterieur, Interieur aufgerufen. Es gibt Zuckerwatte, immer wieder auch so anpreisende Aktivierungsrufe der Fahrgeschäftebetreiber, könnte man sagen. Und so schöne Abstraktionen wie so ein fahrbares Teil mit Geländer und diesem Blechbeschlag, den man kennt von so aufgebauten Buden, mit denen dann am Autoscooter zum Beispiel der Raum begrenzt wird und mit diesen Teilen fahren dann die auf diesem engen Raum öfter mal rum. Also genau, in der Mitte ist noch so eine Art Karussell, könnte man sagen, so ein runder Kreis, der sich drehen kann mit Yin und Yang Motivik, was natürlich dazu passt, dass es bei diesen beiden schwarzen Zwillingsbrüdern darum geht, dass einer eben weiß und der andere schwarz gelesen wird. Und hervorhebenswert für diese ganze Buntheit ist auch das Kostümbild von Nadine Bakota, das zum einen sehr fashionmäßig ist und zum anderen eben auch sehr schöne Beziehungen herstellt, wo dann die blaue Zuckerwatte zum Pullover von Melanie passt und der Hose ihres von Nils Bormann gespielten Freundes.
Lamin Leroy Gibber, den kennen wir eben aus dieser Serie Schwarze Früchte und der bringt ja schon so ein Star-Appeal mit. Wie ist er? Wie sind sonst die Schauspieler, Schauspielerinnen?
Also er fällt schon so ein bisschen raus, was aber auch daran liegt, dass er 3 verschiedene Rollen spielt und damit sehr unterschiedliche Register von Schauspiel zeigen kann. Wir haben ja gerade schon gehört, diesen schnäpfig korrekten Junior-Producer, der so ein bisschen irgendwie sehr abgedichtet spricht. Und das hat dann auch was Lustiges, solche Parodien auf dieses ganze Kultur- und Filmbusiness. Lustig ist auch der von Nils Bormann gespielte, der so eine teils runtergedimmte Komik hat, also Sätze so sagen kann, dass sie aus dem Nachhall irgendwie komisch klingen, beziehungsweise wenn er dann in Teil des quasi Chores der weißen Dominanzgesellschaft spricht, wird das dann auch irgendwie, kann das was Bösartiges haben. Janina Ceron ist eben auch in dieser Parodie der alten weißen Regisseurin sehr lustig irgendwie und auch Sisi Bovale, der eben den weißgelesenen Bruder spielt und dessen den weißen Nachwuchs da Maximilian, der dann in dieser dumpfen Verfilmung mitmacht, also auch 2 verschiedene Register spielen kann. Die einzige, die eigentlich die ganze Zeit nur eine Rolle hat, ist Ruby Comey als Melanie, die Journalistin.
Und jetzt hat inszeniert eben Johanna Tischkau, die damit zum ersten Mal einen Dramentext auf die Bühne gebracht hat. Bisher war sie eher in Sachen Tanztheater unterwegs. Wie würdest du sagen, ist ihr das gelungen?
Also man merkt schon viel von diesem Tischkau-Theater, das ja so ein bisschen pendelt, sage ich mal, zwischen entweder so grelleren Medienparodien wie ihrem Debüt, der Mini-Play-Black-Show, oder eben so eher hermetischeren Arbeiten wie der letzten Run-In. Da ging es so um Jogging und das war sehr stark von Bewegung und Körpern geprägt. Und was bei ihr auch ein Mittel ist, was häufiger zum Einsatz kommt, ist die Trennung von Text und Körper. Also es wird mit Lip-Syncing gearbeitet, da steht dann so ein schwarzer Körper und plötzlich kommt aus dem so ein Thomas Gottschalk-Ton raus. Und dann ist das natürlich sowohl für den Ton komisch als auch für den Körper. Also man merkt so diesen Widerspruch. Das hat sie quasi hier umgekehrt gelöst, indem sie das, was zum Beispiel der Chor da sagt, wird dann verfremdet durch so Vocoder-Effekte. Die Leute tragen auch so Masken. Das heißt, eigentlich gibt es zwar ein Sprechen der Schauspielenden, aber das wird eben auch von den Körpern in gewisser Weise distanziert. Und was auch noch so ein typischer Tischka-Effekt ist, dass da, wir haben es ja auch ein bisschen gehört, immer sehr viel Musik, so ein schöner langer Track mit so Techno-Elektro-Elementen, den Frieda Blume, ihr Langzeit-Kollaborator, Musiker gemacht hat. Also insofern, genau, der dann auch so manchmal kleine Elemente einspielt, wenn es um Bedeutung geht, wie zum Beispiel so den Afrika-Song von Toto in einer ganz kurzen Verfremdung, um eben sowas zu betonen, was eine sehr weiße Sicht auf schwarze Bilder ist.
Also man hört da doch schon auch so raus, du mochtest den Abend, dir hat es offenbar sehr gefallen.
Also ich würde sagen, es ist ein sehr runder Abend, auch weil er so komprimiert ist, trotz der 2 Stunden Länge. Es wird nicht langweilig, es ist lustig, es ist gleichzeitig aber auch irgendwie krass manchmal. Es gibt einen sehr guten Schluss, wie ich fand. Es ist interessant, wie dieser kleine Raum da doch sehr gut bespielt wird. Was man so ein bisschen anmerken könnte oder sich fragen könnte, ob jetzt quasi auch nach 13 Jahren Gorki immer noch die Geschichte erzählt werden muss von diesen, obwohl ja gut, clever verbauten Spiegelkabinetten, in denen es dann doch um Rassismus geht oder ob es nicht vielleicht eine andere Möglichkeit gäbe, darüber zu erzählen. Gleichzeitig ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und genau, insofern würde ich sagen, es ist ein runder Abend. Es ist vielleicht jetzt nicht im Werk von Joanna Tischko das größte Stück, aber ein sehr gelungener runder Abend.
Sagt Matthias Dell. Und die Zwillinge können Sie im Gorki-Theater sehen, zum Beispiel nochmal am 20. und 27. Februar. Da sind sie allerdings weitgehend ausverkauft, zu Recht, wie wir eben gehört haben. Aber versuchen Sie es unbedingt an der Abendkasse. Restkarten gibt es möglicherweise noch. Dankeschön.
Bitte sehr.
Wir sprechen nochmal über Zwillinge und diesmal über Zwillingsschwestern Jane und Louise Wilson. Die geben als Künstlerin gerne Einblicke in politisch aufgeladene Orte und sie haben ein besonderes Faible, ja, für Doppelstrukturen, für Spiegelungen. Einer ihrer Spezialitäten, also ungewöhnliche Reisen, die sie dann in Videoarbeiten festhalten. Die Skulpturenhalle in Neuss, die zeigt jetzt eine Ausstellung der Wilson-Schwestern. Und Sabine Oelze hat sich die Ausstellung für uns angesehen.
Als Jane und Louise Wilson für ihre Mehrkanalprojektion Gamma auf einem US-Militärstützpunkt in Großbritannien filmten, dachten sie, wie viele andere auch, das Wettrüsten sei vorbei. Die Zwillingsschwestern bewegten sich 1998 mit ihren Kameras durch unterirdische Gänge, Silos, funktionslose Büros und Kontrollräume. Manchmal filmten sie sich auch selbst, verkleidet als russische Inspekteurinnen, als sei die alte NATO-Station eine Filmkulisse des Kalten Krieges. Louise Wilson.
Gamma wurde regelmäßig von russischen Inspektionsteams kontrolliert. Und umgekehrt gingen amerikanische Teams zu einem vergleichbaren Ort in Russland. Dieses Ritual ging auf Glasnost und Perestroika zurück und wurde bis zum Abbruch fortgeführt. Erst im Jahr 2000 wurde der US-Standort abgewickelt.
Allein dieser Blick in die Innenwelten des Kalten Krieges lohnt den Besuch der Skulpturenhalle in Neuss. Das Museum steht selbst auf einer ehemaligen NATO-Raketenstation. Viele der ehemaligen Hangars sind heute Kunst- und Kulturorte. Eigentlich ist die Skulpturenhalle, die Thomas Schütte hier vor gut 10 Jahren errichtet hat, für Bildhauerei gedacht. Zum ersten Mal sind nun mit Jane und Louise Wilson Videokünstlerinnen vor Ort. Kuratorin Juliane Duft hält sie für wichtige Positionen.
Weil sie 2 Frauen sind, die die Skulptur besonders geprägt haben im Sinne von der Mehrkanalinstallation, von der Videoinstallation, Video als räumliche Wahrnehmung, als Erfahrung und nicht nur als flaches Bild.
2 große Mehrkanalprojektionen sind in Neuss zu sehen. Riesige LED-Wände erzeugen begehbare Bildräume, deren Wirkung man sich kaum entziehen kann. Die Zwillingsschwestern Jane und Louise Wilson wurden 1967 im britischen Newcastle geboren. Sie arbeiten seit ihrem Bachelor als Duo und untersuchen auch in ihrer Kunst Doppelstrukturen. Deshalb filmten sie nicht nur auf ehemaligem Militärgelände in Großbritannien, sondern auch in der ehemaligen Sowjetunion, in Kasachstan und nahe Moskau. Die Arbeit Proton Unity Energy Blizzard befasst sich mit den monumentalen Militär- und Raumfahrtanlagen in Russland. Jane Wilson.
Proton Unity Energy Blizzard
Proton Unity Energy Blizzard wurde unter anderem in Baikonur gefilmt, einem russischen Weltraumbahnhof, einem Kosmodrom, erbaut auf kasachischem Boden. Ende der 1990er Jahre waren die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland gut. Mit Hilfe des British Council konnten wir auch in Star City nahe Moskau drehen. Dort entstanden viele dieser Aufnahmen. Mitte der 1990er Jahre hatten die Wilsons ein DAAD-Stipendium in Berlin. Sie filmten und fotografierten unter anderem im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Auch dort untersuchten sie, wie die Architektur die Asymmetrie der Macht spiegelt. Früh experimentierten die Wilson-Schwestern auch mit sich selbst, um zu sehen, wie ihre Körper in verändertem Bewusstseinszustand reagieren.
It's Louise and myself in 1994.
1994 gingen Louise und ich in ein heruntergekommenes Motel in New Jersey. Wir stellten die Kamera auf und filmten uns dabei, während uns ein amerikanischer Hypnotiseur in einen tief entspannten Trance-Zustand versetzte.
Relaxed, suggestible, hypnotic trance.
Ein weiterer Teil der Ausstellung führt nach Tschernobyl. Die Wilsons zeigen Fotografien aus Pripyat. Erst lebendige Planstadt, dann verlassene Ruinenlandschaft. Zentral ist die Toxic Camera, ein Bronzeabguss der 35mm Kamera von Wolodymyr Schewtschenko, der 3 Wochen nach der Katastrophe im Reaktor filmte und selbst verstrahlt wurde. Kuratorin Juliane Duft.
Diese Kamera ist ein Herzstück in dieser Ausstellung, weil sie die einzige klassische Skulptur ist, die wir in der Ausstellung von Jane und Louise Wilson haben. Und diese Kamera wurde eben zur Toxic Camera, weil sie natürlich die Strahlung als Metallobjekt aufgenommen hat und dadurch nicht nur den Filmemacher leider so stark beeinträchtigt hat, dass er starb, sondern eben auch andere Menschen.
Dass Jane und Louise Wilson nach mehr als 20 Jahren wieder in Deutschland ausstellen, ausgerechnet hier auf einem ehemaligen NATO-Raketenstützpunkt, das wirkt wie ein Kommentar auf die beunruhigende Gegenwart. Ihre Arbeiten waren der Zeit voraus und werden nun auf gespenstische Weise von der Realität eingeholt.
Countermeasures, die Ausstellung von Jane und Louise Wilson, läuft noch bis 16. August in der Skulpturenhalle in Neuss.